ARD.
Sie werden langsam wieder lächeln können. Ich weiß, die Enttäuschung ist erstmal groß gewesen, aber Sie wollten eine Medaille und Sie haben sie bekommen. Glückwunsch an Minerva Hase, Nikita Volodin.
Ganz genau. Minerva Hase und Nikita Volodin holen Bronze beim Paarlauf auf dem Eis. Dazu Silber im Monobob für Laura Nolte. Ein norwegisches Drama im Slalom. Wieder ein Olympiatag voller Highlights und besonderer Geschichten. Wir gehen rein.
Der Sportschau Olympia Podcast mit Alex Schlüter.
Da war er wieder, der Ohrwurm, den wir alle seit mittlerweile vielen Tagen im Kopf haben. Italiano ist immer noch angesagt. Ich bin Alex Schlüter, ihr hört den Sportschau Olympia Podcast. Jeden Morgen die wichtigsten Olympiamomente für euch. Und das war ein besonderer Olympiatag. Ich habe gerade schon so überlegt, was das eigentlich mit mir gemacht hat. Irgendwie viele Erwartungen, viele Emotionen und dann beim ein oder anderen Athleten, bei der ein oder anderen Sportlerin doch ein bisschen zwiespältiges Gefühl. Wäre vielleicht mehr drin gewesen. Genau damit starten wir jetzt. Und zwar müssen wir auf dem Eis starten. Ich hätte ja selber nicht gedacht, dass Dreifach-Tolob und Sitzpirouetten sowas mit mir machen, aber so ist das halt bei den Olympischen Spielen. Man taucht ein und das, was da im Paarlaufen, im Eiskunstlaufen gerade eben vorbeigegangen, heute Abend passiert ist, das war, also ich sag mal ganz ehrlich, eine Emotionsreise der besonderen Art. Minerva Hase und Nikita Volodin haben den ganz großen Wurf im Paarlauf leider verpasst. Nach einem Weltklasse-Kurzprogramm, muss man so klar sagen, lag das Paar, das deutsche Paar, noch auf dem ersten Platz, durfte in der Kür dann als letztes aufs Eis. Da lief aber leider nicht alles rund.
Minerva Hase, Nikita Volodin, es wird nicht zu Gold reichen. Der Punktevorsprung schmolz und schmolz dahin. Leider die Fehler beim dreifachen Salchow, der aufgerissen war. Das sicherlich der schwierigste, der schwerste Fehler.
Am Ende wird es also Bronze. Und ihr habt es gehört, für uns am Mikrofon war mal wieder Daniel Weiß. Und ich bin froh, dass er es jetzt nochmal zu uns in den Podcast geschafft hat. Hallo Daniel.
Ja, hallo Alex.
Daniel, meine Gefühle so als Zuschauer von außen, erst, sage ich ganz offen, schon Enttäuschung, dass es nicht Gold geworden ist. Dann habe ich die Emotionen bei den siegreichen Japanern gesehen, vor allem bei Ryuichi Kihara, der hat ja also Wasserfälle geheult, als er dann festgestellt hat, es reicht tatsächlich für die Goldmedaille. Und dann habe ich bei der Siegerehrung die glücklichen Gesichter von vor allen Dingen Minerva Hase und Nikita Volodin gesehen. Ich bin jetzt doch irgendwie wieder beseelt. Wie geht's dir?
Ja, auch so gemischte Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die beiden Sportler jetzt wirklich 3 Jahre sehr hautnah verfolgt. Ich habe gesehen, wie schnell sie in der Weltspitze Fuß gefasst haben. Habe aber auch gesehen, dass diese Saison bei weitem nicht so rund lief wie die ersten 2 Jahre ihrer Partnerschaft. Aber dennoch, das war angerichtet eigentlich für die Goldmedaille. Sie hatten viele Punkte Vorsprung und ich hätte mir einfach gewünscht, dass die beiden so ein bisschen mehr nach vorne laufen, ein bisschen mehr aggressiver rangehen, ein bisschen mehr Risiko wagen, aber sie wirkten doch sehr nervös. Am Ende muss ich auch sagen, hätte ich die beiden Sportler vor 3 Jahren gefragt, ob sie jetzt, wenn ich hier sitze, unterschreiben würde, Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen, nehmt ihr gerne, dann hätten die laut gelacht und gesagt, sofort. Ja, es war der große Lebenswunsch von vor allem Minerva Hase, die ja diesen Fauxpas mit Nolan Segern vor 4 Jahren hatte, der Corona hatte und die dann in der Kür beide zusammengebrochen sind, eher vor allem, weil er der erste Sportler in Quarantäne war. Und dann haben sie überlegt, machen wir überhaupt weiter? Nolan Segert hat gesagt, er auf keinen Fall. Und sie war auch in einem tiefen Loch. Und dann hat man ihr eben Nikita Volodin vorgeschlagen als Partner. Und dann am Ende kommt diese Bronzemedaille raus. Deswegen, wenn man diese Gesamtgeschichte kennt, ist es ein großer Erfolg. Wenn man auf die letzten 3 Tage guckt, dann ist man doch ein wenig enttäuscht. So war auch die Reaktion der beiden, glaube ich, nach der Kür, weil Mini leider die Fehler gemacht hat beim Axel und auch als Einzelsprung den dreifachen Salchow, in der Fachsprache sagt man aufgerissen, verweigert, also nur einfach gemacht und das waren einfach zu viele Punkte und sie hatten am Ende auch ein bisschen Glück, dass sie überhaupt Bronze gewonnen haben.
Du hast gesagt, habe ich mir notiert, ja, ein konzentriertes Laufen, aber eben nicht dieses Laufen mit der völligen Leidenschaft. Und ich sagte, ich habe es zusammen mit meiner Frau geschaut und finde es auch interessant, wie unterschiedlich dann Leute darauf schauen. Also ich habe natürlich sehr aufs Technische geschaut, wusste, jetzt kommt nochmal ein wichtiger Sprung. Den letzten hast du auch angesagt, der muss jetzt kommen. Der hat dann auch nochmal gepasst, war wahrscheinlich für Bronze entscheidend. Meine Frau hat ganz viel bei den unterschiedlichen Paaren darauf geachtet, wie das Zusammenspiel ist, was da rüberkommt, was da eben auch in diesen Bereichen funktioniert und wirklich echt wirkt. Wie sehr bedingt das eine das andere? Also wenn Minerva da die ersten beiden Sprünge nicht so funktioniert hat, nicht sauber durchgeführt hat, ist dann oft beim Paarlaufen auch ein Problem in der B-Note, sage ich jetzt mal, zu sehen? Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Absolut weiß ich, was du meinst. Die Musikwahl ist bei Eiskunstläufern und bei Paaren extrem wichtig. Und als ich die Musiken gesehen habe, die sich die Paare ausgewählt haben für die Olympiasaison, wusste ich sofort, Gladiator, das wird funktionieren. Das passt zu den Japanern. Da ist Pathos, da sind Emotionen, da wird Oper gesungen. Da ist ganz viel Emotion auch beim Publikum drin. Damit lassen sich auch die Preisrichter mitreißen. Minerva und Nikita wollten eher ein ruhiges Stück, das Benoit Richaud, dieser Choreograf aus Frankreich, ihnen hingelegt hat. Und da wusste ich von Anfang an, diese Musik funktioniert. Aber sie funktioniert nur, wenn du dieses Programm fehlerfrei auf die Eisbühne setzt. Denn nur dann entfaltet sie diese künstlerische Wirkung, die es benötigt, um dann auch die Komponentenpunktzahlen zu bekommen. Die Kür von Minerva und Nikita ist eben wie ein Bolero aufgebaut, steigert sich immer mehr. Und wenn dann immer wieder so ein Abfall ist, wo du merkst, oh, da ist was schiefgelaufen, dann ist eben diese Steigerung nicht mehr da. Und dann bricht das Kartenhaus so ein bisschen in sich zusammen. Und das war immer die Gefahr bei dieser Kür. Das wissen die beiden auch. Und deswegen war es schon eine gefährliche Wahl, wie ich finde.
Ja, genau den Eindruck hatte ich auch. Es ist dann hinten raus Bronze geworden. Also würdest du jetzt schon sagen, das war so mein Gefühl, als ich bei der Siegerehrung das Lächeln von Minerva vor allen Dingen gesehen habe, dass sie sich genau daran erinnert hat, also an dieses, hey, vor 3 Jahren hätten wir das hier sofort genommen, oder wird die Enttäuschung überwiegen, wenn sie damit gleich ins Bett gehen?
Nein, ich glaube, sie wird erstmal sehr erleichtert sein, dass diese Medaille um ihren Hals hängt, auch bei Nikita natürlich. Ich glaube, der wirkte eher mehr enttäuscht, weil er ist ja fehlerfrei gelaufen, aber es ist immer ein Team und nur so wird es gewertet. Aber für Minerva wird das viel Glück bedeuten und sie wird am Ende mit Stolz darauf zurückblicken können. Ich hoffe sehr, dass die beiden sich nach der Saison entscheiden, auch weiterzulaufen, weil ich glaube, sie haben auch noch Luft nach oben und können in vielen Aspekten noch ein Stückchen besser werden. Sie sind ein Weltklasse Paar. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie nicht wie Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 dann aufhören, sondern jetzt wirklich nochmal einen draufsetzen. Und sie werden die Entscheidung aber erst in ein paar Wochen fällen und dann wird man sehen. Ich würde es mir für den Deutschen als Kunstlauf wünschen, denn wir haben so ein Paar nicht noch einmal. Ich finde aber auch Annika Hocke und Robert Kunkel, das zweite deutsche Paar, sind heute wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Paarlaufen war schon immer eine deutsche Domäne, sowohl in der DDR als auch in Westdeutschland. Hans-Jürgen Bäumler und Marika Kilius, das waren Straßenfeger damals in den 60er Jahren. Bei den Herren, bei den Damen und den Eistänzern, da haben wir ganz viel Nachholbedarf. Und deswegen würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass Mini und Nikita noch dabei bleiben. Und diese Bronzemedaille könnte ihnen den Aufschwung ja auch bringen, auch für Sponsoren und andere Partner.
Kannst du uns noch ein bisschen was zum siegreichen japanischen Paar erzählen? Die haben ja am Ende doch relativ deutlich, ziemlich deutlich gewonnen. Und ich hatte fast das Gefühl, für vor allen Dingen Ryuichi Kihara war das, was dann nach der eigenen Kür passiert ist, noch härter durchzustehen, denn er ist ja wirklich in Tränen ausgebrochen. Also für mich auch eins der Bilder von Olympia schlechthin, als seine Partnerin dann gesagt hat, ich glaube, er braucht einen Doktor, er bekommt sich nicht mehr ein. Er hatte sich dann irgendwann wieder gefangen, so Richtung Nationalhymne.
Ja, absolut. Ich habe die beiden in Oberstdorf getroffen im September mit ihrem Trainer, mit dem ich gemeinsam in Wettkampfzeiten zusammengelaufen bin, habe viel mit ihm über die beiden gesprochen. Er hat mir gesagt, was für ein tolles Paar das ist, mit wie viel Respekt die beiden an den Sport herangehen, auch miteinander ganz toll auch privat harmonieren. Und diese Reaktion am Ende war einfach geschuldet dem Kurzprogramm, weil er sie hat runterfallen lassen von der Hebung. Und das ist so die größte Schmach, die du als Paarläufer eigentlich aufs Eis bringen kannst, weil du lässt nie deine Partnerin runterfallen. Und das ist für einen Japaner natürlich was ganz besonders Schlimmes. Und da wollte er nicht nach Japan zurückkehren als derjenige, der seine Frau hat von oben runterfallen lassen. Und deswegen, glaube ich, war auch diese Reaktion, diese unfassbare Erleichterung. Bruno Marcotte, der Trainer, hat ja nach dem Kurzprogramm zu ihm gesagt: It's not over. It's not over. Tomorrow is a new day. Und genau so war's. Sie sind gelaufen wie von einem anderen Stern, als würde sie keiner aufhalten können. Und das war einfach ein meisterhaftes Programm, das Gold verdient hat.
Du hast ja in diesem Kurzprogramm die Wertung teilweise schon auch kritisiert. War denn heute aus deiner Sicht alles in Ordnung? War es ein gerechtes Ergebnis?
Ja, das war ein absolut gerechtes Ergebnis, vor allem was die vorderen Plätze betrifft. Ich fand heute insgesamt die Wertungen besser. Ich finde noch immer, dass die chinesischen Olympiasieger von 2022 zu gut weggekommen sind in den Punkten, schon im Kurzprogramm. Keine Ahnung, warum sie diese Punkte bekommen haben. Ich fand ganz schlimm, dass Annika Hocke und Robert Kunkel so fallen gelassen wurden und so wenig Punkte bekommen haben. Die sind zweimal fehlerfrei gelaufen und nur in Anführungsstrichen Zehnte geworden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die werden geopfert für eine deutsche Medaille, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass das in diesem Punktesystem überhaupt noch gibt, weil durch diese neue Bepunktung ist es deutlich fairer geworden. Aber noch immer wird Einfluss genommen über diese Komponentenpunktzahlen, die quasi die künstlerische Punktzahl betreffen. Da wird noch immer viel Schindluder getrieben, wie ich finde. Und das war vor allem im Kurzprogramm sichtbar. Und das ärgert mich als ehemaligen Eiskunstläufer, aber auch als Reporter sehr, weil natürlich versucht man auch mich zu beeinflussen und sagt, wie kannst du für dich eine Entscheidung treffen, wo doch 13 andere Leute hier eine Majorität bilden. Aber viele Eiskunstläufer auf der ganzen Welt haben mir recht gegeben, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Und deswegen ärgert mich sowas immer.
Kann ich verstehen. Also unterm Strich habe ich trotzdem die Hoffnung, das Gefühl, dass bei diesen Olympischen Winterspielen wieder ein paar mehr Leute in Deutschland, ich hoffe doch in der ganzen Welt, Eiskunstlauffans geworden sind, mitgefiebert haben, natürlich auch mit deinem Kommentar mitgefiebert haben und hey, da kommt ja noch eine ganze Menge. Das heißt also, wir können uns auf das freuen, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Daniel, ganz vielen Dank dafür.
Sehr gerne, Alex.
Und wir gucken auf das, was sonst noch passiert ist, schauen auf den weiteren Olympiatag. Die meisten Erwartungen und ja, sicherlich auch die höchsten Ansprüche, die haben wir Deutschen, genau, im Eiskanal. Und genau deswegen ist das, was beim Monobob der Frauen passiert ist, auch gar nicht so leicht einzuordnen. Laura Nolte oder wie meine findige Redaktion mir gerade vorgeschlagen hat, es sollte nicht sein. Nach dem dritten Lauf auf Position 1, aber dann passierte das hier.
Das wird ganz, ganz eng. Jetzt muss sie beschleunigen. Fährt die Schikane rauf. Macht sie gut. Knabbert nochmal eine Hundertste ab. Es sind nur 600. Rückstand. Auf geht's, Laura. Lass das Ding fliegen. Sie muss aufholen. Jetzt die Arrivo. Das wird mega knapp. Es ist Silber. Es ist nicht die goldene, es ist die Silbermedaille für Laura Nolte, die auf Platz 2 fährt.
Ich mache jetzt mal einen Selbsttest. Ich glaube, so ungefähr das hier ist es. 400. So viel hat gefehlt auf die US-Amerikanerin Elena Myers-Taylor. Ihre Landsfrau Kaylee Armbruster Humphreys hat Bronze geholt. Und Laura Nolte hat also Silber gewonnen oder doch Gold verloren. Da sind wir wieder bei der Frage, was war es denn jetzt? Laura Nolte selber konnte das selber nicht so richtig gut einschätzen im Ziel.
Ja, natürlich ist es mega, diesmal mit einer Medaille nach Hause zu fahren im Mono. Letztes Mal war es der 4. Platz in Peking, aber wenn man nach 3 Läufen immer noch am Führen ist, dann will man auch gerne Gold gewinnen. Ich war eigentlich ready dafür und habe auch alles gegeben, aber irgendwie sollte es noch nicht sein.
Ja. Am Ende war es also Silber. Lisa Buckwitz wurde übrigens starke Vierte. Das gleiche gilt für die deutschen Skispringer. Da gab es die Olympiapremiere des Superteam-Wettbewerbs. Der musste aber wegen starken Schneefalls und wechselndem Wind im dritten Durchgang abgebrochen werden. Am Ende zählten also nur die ersten beiden Durchgänge. Das deutsche Team um Philipp Raimund und Andreas Wellinger hat das Treppchen um extrem knappe 0,3 Punkte verpasst. Den Unterschied kann ich jetzt akustisch nicht darstellen. Gold hat sich Österreich geholt, Silber ging an Polen, Bronze gab es für Norwegen und aus deutscher Sicht besonders bitter. Philipp Raimund hat im dritten Durchgang nochmal richtig einen rausgehauen. Riesensatz, der aber nicht gezählt hat, weil nach ihm abgebrochen wurde. Der Sprung kam also nicht mehr in die Wertung. So, und jetzt müssen wir wie versprochen noch über ein ganz spezielles Slalomrennen der Herren reden und über einen Olympiamoment, der bleiben wird. Der einsame Weg des Norwegers Atle McGrath in Richtung Wald. Sekunden vorher hatten alle Augen noch auf ihn geschaut, klarführender nach dem ersten Lauf, die große Chance auf Gold im zweiten Lauf. Und dann kam alles anders.
Das wird eingefädelt. Nein, er ist raus.
Oh, tut mir das weh.
Und Atle McGrath bringt es nicht nach Hause.
Scheiße.
Und weg. Ganz schnell weg. Er ist komplett durch, Freunde. Der läuft jetzt Richtung Norwegen. Schnell einen Wald und schnell ganz alleine sein. Was für ein Bild. Das tragischste Bild dieser Spiele, was ich bislang gesehen habe.
Ach, Atle, Menschenskind, tut mir das leid für dich. Da kommen gleich die Tränen.
Ja, das ist echt ganz, das ist ganz, ganz bitter.
Felix Neureuther leidet mit an seiner Seite unser Kommentator Bernd Schmelzer, der sowas vielleicht auch noch nie gesehen hat. Ich weiß es nicht, aber ich kann ihn fragen. Hallo Bernd.
Moin Alex.
Hast du das schon mal so erlebt? Also das Ausscheiden, das Einfädeln an sich, aber vor allen Dingen das, was danach passiert ist?
Also es gab ja schon viele Leute vor Atle McGrath und es wird auch viele noch nach ihm geben, die ein olympisches Rennen, ein WM-Rennen, ein Weltcuprennen verlieren, weil sie einfädeln nach wenigen Toren, nach vielen Toren, am letzten Tor. Das haben wir alle schon erlebt. Aber dass er dann die Stöcke wegschmeißt, ist vielleicht so ein bisschen norwegisches Temperament. Das haben sie sich alle von Christoffersen abgeschaut. Aber was dann passiert, war für mich völlig neu. Ich wusste auch erst gar nicht, was ich sagen soll. Er lässt die Ski dann stehen, er geht über die Piste, er geht über die Zäune, er geht über eine Wiese, über eine Verschneite, ganz alleine. Er geht und geht und geht und du denkst dir, wenn du aus der Kabine schaust, wo geht er jetzt hin? Und dann geht er Richtung Wald und will sich irgendwie verstecken im Unterholz. Das hast du so noch nie gesehen. Völlig abstruse, skurrile Situation. Dann schmeißt er sich vor den Zaun, dann kommt ein Bergwachtler und will ihn mit dem Skido abführen. Also das ist alles schon Wahnsinn gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war Gänsehaut pur.
Stimmt, einer dieser Momente, wo es dann auch sehr gut war, dass ihr direkt an der Piste gewesen seid, weil du wirklich aus der Kommentatorenkabine seinen Weg weiter verfolgen konntest, während, und das ist ja auch absurd gewesen, während unten logischerweise ein anderer gefeiert hat, denn Loic Méard, der Schweizer, hat Gold gewonnen. Dazu habe ich gleich noch eine Frage, aber du konntest ja mittlerweile mit McGrath sprechen. Wollen wir da mal reinhören?
Gerne.
Also, so klang er dann, als er irgendwann wieder unten angekommen war und sich gefasst hatte.
Die schwierigsten Momente meiner Skikarriere, klar. Es kommt immer neues Rennen, aber die Olympia kommt ja nur das vierte Jahr. Und du hast ein so großes Führung und ein so großes Möglichkeit, dann ist das wirklich schwierig für mich. Ja, ich brauche ein bisschen Zeit allein, aber das war erstmals und jetzt bin ich sehr zufrieden, dass meine Familie ist hier und das ist die Beste, das ist möglich für mich. Aber ja, es war wirklich schwer für mich heute und ich brauche viel Zeit zum Denken für dies und ich denke, ich auch brauche ein bisschen Hilfe.
Ja, auch interessant, was er da ganz hinten raus gesagt hat, ein bisschen Hilfe. Was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht?
Oh, fürchterlich geknickt. Also ich bin ja eigentlich so privat aus Interesse dahin gegangen, als ich mitbekommen habe, es gibt hier vor irgendeinem Hotel in Bormio noch dieses inszenierte Pressegespräch, weil er ja aus dem Zielhaus oder aus dem Zielraum im Endeffekt geflohen ist. Hat ja keiner der Fragen beantwortet, war gar nicht in der Lage dazu. Und dann stehen da vielleicht 20, 30 Journalisten und ich denke mir, ach, der Arme, ich will einfach nur mal sehen, wie der jetzt reagiert. Ja? Und der ist total geknickt, der ist komplett durch, der hatte Tränen in den Augen bei jeder Antwort. Er hat immer gesagt, ich bin so froh, dass meine Eltern da sind, meine Familie, meine Freundin. Und das, was er am Schluss gesagt hat, was du gerade angesprochen hast, Alex, er braucht jetzt Hilfe. Also das muss man sich mal vorstellen, was im Kopf dieses jungen Menschen vorgeht. Dass er jetzt sagt, ich muss mir jetzt irgendjemanden holen, einen Psychologen, keine Ahnung, wen auch immer, einen Mentaltrainer, um das zu verarbeiten, was da heute passiert ist. Also es ist fürchterliches Gänsehaut. Ich sitze im Hotelzimmer und muss ganz ehrlich sagen, es läuft mir immer noch eiskalten Rücken runter.
Erinnert mich gerade eben an das, was ich gestern in der Sportschau anmoderieren durfte, nämlich die Dokumentation. Mache ich jetzt einfach mal direkt Werbung für, weil es wirklich einerseits passt und andererseits eben auch zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Die Last der Spiele, Esther Sedlacek, unsere liebe Kollegin, hat sich mit Athletinnen und Athleten getroffen und über dieses Post-Olympia-Syndrom, also dieses mentale Loch geredet, was bei ganz, ganz vielen auftaucht. Und man hört ja raus, wie es sich gerade so bei ihm entwickelt hat. Das lege ich euch jetzt einfach mal so ans Herz. Die Last der Spiele könnt ihr in der ARD-Mediathek anschauen, diese Dokumentation. Zurück zu dem, was da passiert ist. Es war ja ohnehin ein ganz besonderes Rennen. Er hat nach dem ersten Lauf als allererster Starter weit vorne gelegen. Es haben sich im ersten Durchgang schon eine ganze Menge Favoriten verabschiedet, weil der Kurs deiner Meinung nach zu schwierig gesteckt war?
Ja, ich meine, der Kurs war anspruchsvoll gesteckt, er war schwierig gesteckt und dann kommt natürlich eine Wettersituation hinzu, die wir ja auch noch nicht so erlebt hatten hier in Bormio. Der Kurssetzer hat das gestern bei strahlend blauem Himmel, minus 5 Grad und keiner Wolke hat er diesen Lauf gesteckt und ich glaube, dann wäre der auch okay zu fahren gewesen. Der war anspruchsvoll, aber er wäre wahrscheinlich okay zu fahren gewesen. Nun hat über Nacht das Wetter komplett gewechselt, es hat geschneit, es war Bodensicht gleich null und dann mussten die Aktiven sich da durch diesen Stangenwald, will ich mal sagen, durchwühlen und haben teilweise gar nicht gesehen. Das ging schneller, langsamer, Kurve aus der Richtung raus und du siehst nichts. Es schneit, es wird immer stärker geschneit, die Brille voll. Also das war einfach zu schwer. Und wenn, ich sag mal, 44 nur ins Ziel kommen und 52 nicht, dann ist es natürlich eine Zahl, die du eigentlich so nicht hören willst. Ja, das ist, wir haben es ja vorhin gesagt in der Reportage, das ist ein Basketball-Halbzeitstand, aber das hat nichts mit einem Olympiaslalom zu tun. Ja, und deswegen fand ich den ersten Durchgang sehr, sehr grenzwertig. Im zweiten ist es dann besser geworden.
Unter anderem Lucas Pinheiro Braten, der den Riesenslalom noch gewonnen hatte, war draußen einer der absoluten Mitfavoriten. Du hast es gesagt, ist dann besser geworden. Am Ende gab es also diese ganz besondere Situation. Und es gab eben mit Meillard auch einen Gewinner. Ich glaube, wir sind uns einig, der logischerweise verdient diese Goldmedaille einheimst. Was hat er denn in den beiden Läufen besser gemacht als der Rest der Konkurrenz?
Naja, er hat auf jeden Fall mal eine Taktik an den Tag gelegt, die sehr, sehr gut war. Meillard ist ein herausragend guter Techniker. Der kann bei so schwierigen Läufen, da blüht er auf, hat man manchmal das Gefühl. Er war ja schon, wie gesagt, Zweiter nach dem ersten Durchgang und der Lauf ist ihm im zweiten Lauf irgendwie auch sehr entgegengekommen. Ja, seiner Fahrweise, er fährt so eine ganz feine Klinge, er kann auch im Flachen den Ski wunderschön gehen lassen. Also das ist ihm wie auf den Leib geschneidert. Er hat ja auch Laufbestzeit gefahren im zweiten Durchgang. Und dann hat er mal einen vorgelegt und hat sich unten im Ziel gedacht, naja gut, jetzt habe ich meine dritte Medaille, da kann mir nicht mehr viel passieren, ich habe ja schon zwei. Und dann fährst du natürlich mit zwei Medaillen im Kreuz lockerer als der Norweger, der führt nach dem ersten Durchgang und noch keine Medaille hat. Enttäuscht war nach dem Riesenslalom, da war er Fünfter, McGrath. Hat geweint, bitterlich geweint, schon nach dem Riesenslalom, der Großvater gestorben vor ein paar Tagen. Also das ist eine mentale Belastung, das hat es glaube ich gar nicht mal so mit der Last der Spiele zu tun, aber wenn einer aus dem engsten Familienkreis stirbt, dann schaffst du im Riesenslalom nicht deine erhoffte Medaille und gehst als Führender nach dem ersten Durchgang im Slalom nach 15 Touren raus. Dann bist du einfach komplett durch. Und dann musst du schauen, dass du irgendwie in den nächsten Tagen aufgefangen wirst, von wem auch immer. Und bei Meillard war es genau andersrum. Der hat schon zwei Medaillen, der fährt da runter, als wäre es nichts. Der wird auch noch Vater nebenbei, also nebenbei in Anführungszeichen. Also das ist Olympia at its best. Und er ist der erste Schweizer Olympiasieger im Slalom, glaube ich, seit 1948.
Die Schweizer ja grundsätzlich sehr erfolgreich bei diesen Olympischen Spielen, was Ski Alpin als Disziplin angeht. Die deutschen Männer, die bleiben bei den Olympischen Spielen ohne Medaille. Steht jetzt fest, wie ist denn dein Fazit aus deutscher Sicht bei den Herren?
Ja, ich würde mal sagen, man hat mit einer Medaille gerechnet. Also das war so ein bisschen im Hinterstübchen, was sich die Sportler, aber auch die Verantwortlichen, sicherlich auch die Journalisten so zurechtgelegt hatten. Eine Medaille, wenn es ganz gut laufen würde, dann vielleicht in dieser Teamkombination, da hätte alles zusammenpassen müssen, aber auf jeden Fall im Slalom mit Lino Strasser. Da hatten wir schon alle, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, er kann das packen, er ist in Kitzbühel Dritter geworden. Das Problem ist dieser Hang, muss man ehrlich sagen. Dieser Hang ist unfassbar einfach zu fahren, der ist unfassbar flach im unteren Teil. Es ist ihm überhaupt nicht entgegengekommen. Ich habe heute zweimal mit ihm gesprochen, er hat gesagt, du, es gibt halt Situationen, es gibt Hänge, da gehst du hin, da strahlst du, da lächelst du, da weißt du, da kannst du schnell sein. Aber liegt es vielleicht am Material, wenn es mal nicht läuft. Aber hier ist es, der Felix hat es ja auch während der Reportage gesagt, es gibt Gelände, und das ist ein Gelände, das so am Rande einer Loipe ist, da kommst du einfach nicht vom Fleck. Und wenn du einmal den Ski ganz leicht querstellst, ist eine halbe Sekunde, dreiviertel Sekunde weg. Es war bei ihm so, am Ende hat eine Sekunde gefehlt auf eine Medaille, würde ich mal sagen, so aus dem Gedächtnis raus. Es ist einfach, von diesen ganzen Umständen her, hat es nicht zusammengepasst. Und deswegen ist es in der Addition von allem natürlich enttäuschend, dass es keine Medaille gab für Deutschland, für die deutschen Männer.
Hast du sehr gut im Gedächtnis gehabt. Eine Sekunde und 400stel haben auf Bronze auf Henrik Christoffersen gefehlt. Fabio Gestrein ist der Zweiter geworden. Ja, wie gesagt, Goldmedaillengewinner. Lino Strasser ist dann am Ende Neunter geworden. Er hat nach diesem Rennen noch was sehr Interessantes gesagt. Da ging es ein bisschen weniger um seine eigene Leistung, sondern um die Gesamtumstände bei diesen Olympischen Winterspielen.
Wenn ich das einfach für mich persönlich bewerte, dann sind es generell Spiele. Da muss ich sagen, also ich persönlich kann ich auch darauf verzichten. Du bist so weit weg von den Leuten. Du hast keine Interaktion, keine Emotionen. Das ist doch da, woraus es ankommt. Also so geht es mir. Und ich würde wirklich, wirklich gern da positiv überreden, weil eigentlich hat Olympia eine unglaublich schöne Historie. Und natürlich will ich auch eine Medaille gewinnen. Aber darum geht es ja auch jetzt gar nicht. Sondern das ist ein Sportfest. Und wenn ich mir dann auch die Siegerungen anschaue, dann denke ich mir, das einfach den Athleten nicht würdig. Wieder jetzt ein Braten, der Geschichte schreibt. Und dann darf sich das Ziel stellen, keine Medalblaser, nichts. Und hier hast du eine Medaille. Ciao, servus.
Ich glaube, das ist was, das du sehr gut für uns einordnen kannst. So nah, wie du dran bist, so lange, wie du schon an den Skirennfahrern dran bist. Kannst du nachvollziehen, was Lino Strasser da sagt?
Absolut. Also es sind jetzt meine 10. Olympischen Winterspiele, die ich miterlebe. Und ich muss sagen, in dieser Art und Weise habe ich das auch noch nicht wahrgenommen, dass, wie es der Linus gesagt hat, da steht einer im Zielraum, da sind da vielleicht noch so ein paar Hansel dabei, Family and Friends, würde ich mal sagen, und ein paar Zuschauer, denen man einfach sagt, bitte geht jetzt nicht, die Veranstaltung ist noch nicht ganz zu Ende. Und dann kriegt er die Medaille, der erste für Brasilien ist egal, die erste für Brasilien, die 80. für die Schweiz, spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist in der Tat partiell unwürdig.
Ist es irgendwie Übersicherheitsgedanke oder was liegt?
Es liegt ja im Endeffekt daran, dass es keine Medal Plaza gibt bei diesen Olympischen Spielen, diese Zerrissenheit. Hm. Also normalerweise hast du ja, selbst in Nagano haben sie es geschafft, die Leute von einem Ort zum anderen zu karren, um dann in Nagano unten eine Siegerehrung zu machen, wo die Nationalhymne gespielt wird, wo Freunde stehen, wo du nochmal richtig gefeiert wirst als Olympiasieger, Siegerin, Zweiter, Drittplatzierter. Das ist schon etwas anderes, als ob du hier nass geschwitzt im Zielraum stehst, dass die Unterhose ist noch feucht und denkst ja, mein Gott, ich will jetzt gerne im Hotel, aber jetzt muss ich halt Gold noch schnell mitnehmen. Das ist ein Riesenunterschied. Und das hat vielen Athleten hier auch nicht so gefallen. Aber das ist natürlich nicht nur in Bormio, das ist ja woanders auch. Dass du einfach Wettbewerb zu Ende, Viertelstunde später, Einspruchsfrist ist geendet, okay, alles klar, Bums, die kommen reingelaufen, haben die Medaillen irgendwo drauf liegen, dann steht einer da, übergibst du dir, schönen Abend noch, servus.
Jetzt habe ich es also richtig verstanden. Das war eine Sache, über die wir ja vorab auch schon ein bisschen diskutiert haben. Wie doof wird das, muss man sozusagen, dass diese Olympischen Spiele so ein bisschen auseinandergerissen sind. Aber ja klar, das gerade mit diesem fehlenden Medal Plaza ist dann natürlich der Moment, wo man es dann wahrscheinlich als Athlet, als Fan am allermeisten merkt.
Das also, ja, und ja. Ich sag mal, das verstehst du ja noch, wenn das in Peking war es ja so, Corona. Gut, dann sagst du dir, okay, verstehe ich, Ansteckung und so weiter und so fort, will ich jetzt gar nicht nochmal drüber diskutieren. Aber bei allen anderen Spielen zuvor war es ja anders. Und dass man jetzt wieder diesen Schritt zurückgegangen ist, ist für mich komplett nicht nachvollziehbar. Und was Salinas sagt, natürlich auch aus der Enttäuschung heraus, er hat hier kein olympisches Dorf vorgefunden, er hat ja nicht die Kantine, das Mittagessen, wo er mal mit anderen Sportlerinnen und Sportlern zusammen ist. Wie toll ist denn dieses Erlebnis? Hört man ja immer wieder, egal ob Sommer oder Winter. Du triffst Zverev bei den Sommerspielen, Langstreckenläufer, Tischtennisspieler, im Winter Bobfahrer, Rodler und so weiter und so fort. Die Eishockey-Stars aus der NHL, erinnere mich gut an Salt Lake City, als die deutschen Eishockeyspieler und auch andere Sportlerinnen und Sportler auf einmal neben Wayne Gretzky saßen beim Frühstück in der Kantine. Ja, wie geil ist das denn? Ja. Da musst du doch sagen, hey, das ist doch überragend. Und hier Hotel, jeden Tag eigene Mannschaft, Hotel, eigene Mannschaft, Hotel, eigene Mannschaft. Langweiliger geht's nicht.
Stimmt. Es wird noch einmal spannend für die Frauen am Mittwoch. Also wenn ihr das heute hört, dann morgen um 13.30 Uhr. Da steht dann für die Frauen der Slalom an. Wie siehst du da die Situation? Wahrscheinlich Medaillenhoffnung Nummer 1, Emma Eicher nach Silber in der Abfahrt und in der Teamkombination dann die dritte Medaille? Oder ist für die anderen deutschen Starterinnen auch noch was drin?
Also für Lena Dürr ist auf jeden Fall was drin. Aber die hat natürlich auch diese Riesenenttäuschung jetzt zu verdauen, den Riesenslalom im zweiten Lauf. Irgendwie 4 Tore vorm Ziel in der Garage eingeparkt zu haben, die Medaille. Und das ist halt einfach, das ist extrem. Sie wusste ja, sie war ja vorne. Also da lag die Medaille ja quasi schon auf dem Nachtkästchen. Ja, und dann bist du einmal zu spät und alles ist weg. Also es ist fürchterlich ärgerlich. Und da glaube ich aber schon, weil ihr der Schnee irgendwie so ein bisschen behagt. Sie mag Cortina, sie fühlt sich da extrem wohl. Das könnte schon was werden. Und bei Emma Eicher habe ich vor den Spielen gesagt, wenn alles gut läuft, kriegt die 3 Medaillen. Das wäre natürlich schön, wenn es nun wirklich sehr gut laufen würde. Dann hätte sie die dritte Medaille, dann hätten wir alles richtig gemacht. Und ich glaube, sie hat eine riesen, riesen Chance im Slalom, weil wenn sie ihre Lockerheit sich so ein bisschen behält, wenn Emma Emma ist, dann wird das, dann Gemma Emma, würde ich mal sagen.
Da hast du, wir drücken die Daumen. Da hast du jetzt hinten draußen noch was angesprochen, was ich die ganze Zeit fragen wollte. Und jetzt erwische ich dich hier. Die TV-Übertragungen haben sich ja schönerweise richtig toll entwickelt, was diese Zeitmessungen angeht. Man sieht mittlerweile auch sehr genau, oh, da ist jetzt ein bisschen Vorsprung geschmolzen. Dann wird der Abschnitt rot. Da wurde was ausgebaut. Da ist man schnell gefahren. Im besten Fall dann Linus Strasser. Und trotzdem frage ich mich dann immer, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, wie viel kriegen Fahrer davon mit? Ist es im Slalom, ist es vielleicht auch disziplinenabhängig, tatsächlich möglich, irgendwie mitzukriegen, dass man jetzt gerade vorne liegt und dann im Anschluss ist es tatsächlich auch möglich, hinten raus zu sagen, jetzt fahre ich die etwas sicherere Linie, weil ich weiß, ich liege vorne? Oder ist das ein reines Gefühlsding, beziehungsweise durchrauschen von oben bis unten und dann gucken, wofür hat es gereicht?
Es ist ein reines Gefühlsding. Also du kriegst überhaupt nichts mit. Der hat ja auch jetzt nicht irgendwie einen Monitor neben sich, wo er die Zeiten rauf und runter sieht. Du hörst nichts von außen. Es ruft dir auch keiner rein. Hey, wie am Radberg früher nach Alpe d'Huez. Du bist 3 Minuten hinten oder was weiß ich was, keine Ahnung. Oder wie Peter Schlickenrieder im Langlauf. Quäl dich jetzt, letzter Anstieg, der vorne ist blau. Das kriegst du natürlich alles gar nicht mit. Ja, du bist rein auf dein Gefühl. Auf dieses Gefühl musst du dich verlassen und dass du heutzutage sagst, in irgendeiner Szene, ich bremse jetzt da unten, weil ich genau weiß, da habe ich noch ein bisschen Luft oder ich bin ja ohnehin 3 Sekunden vorne, das kann man komplett knicken, das ist absolut nicht möglich, der muss fahren, am Limit, Slalom, wir haben es heute gesehen oder im Weltcup haben wir es gesehen, 1,5 Sekunden hinten hast du Probleme, in den zweiten Lauf zu kommen und niemand, weder wir noch Felix Neureuther wird, glaube ich, sagen können, er hat ein Gefühl, dass er jetzt genau 1,724 Sekunden auf die Bestzeit sich zurückhält, um dafür im zweiten Lauf eine gute Startnummer zu haben. Also das geht gar nicht. Und ich finde persönlich als Zuschauer, mir ist es manchmal der Information zu viel fast. Also ich denke, ich glaube, man wird auch ein bisschen verwirrt von diesen vielen Grafiken, aber das ist so ein persönliches Ding. Ich finde auch diese Funksprüche viel zu lange. Im Endeffekt sagt jeder das Gleiche. Der eine halt auf Österreichisch, der nächste auf Schweizerdeutsch, der dritte auf Englisch und der vierte auf Französisch. Also es sind keine großen Unterschiede und es sind manchmal Texte, wo du denkst, das kannst du auch eine Mail schreiben. Also das muss ich jetzt nicht als Funkspruch hier irgendwie einbauen.
Ja, ich sag mal so, man liest, für uns ist es dann ja auch ein Mitlesen, man liest dann sehr häufig mit gib Gas, dann hast du eine gute Chance.
Ja. Ist bei der Formel 1, ich habe das auch mal gesagt, ist bei der Formel 1 viel einfacher. Also da sind die Funksprüche auch viel kürzer. Das machen sie ja so ein bisschen, weißt du, das machen sie ja so ein bisschen der Formel 1 nach. Ja, man will da näher dran sein, einfach so das Gefühl haben, hier mit Jury-Radio und auch da immer das Gleiche. Markus okay, Hans okay, Lilly okay, dann kommt noch der Regisseur, der sagt, ja, ist alles okay. Dann haben 5 Leute okay gesagt, dann geht's los. Also da willst du ja so ein bisschen Nähe demonstrieren, ja, und suggerieren. Und bei den Funksprüchen ist es genauso. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt einen halben Roman vorlese, der da geschrieben wird, oder ob ich einfach sage Box, Box, Box. Und jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Und da wäre meines Erachtens, aber es ist so eine persönliche Geschichte, wäre weniger mehr.
Ja, denn die Fahrer oben, die Fahrerin, je nachdem, die müssen dann natürlich entsprechend auch noch mal ein paar Sekunden länger warten. Und das ist ja auch nicht genau das, was man gerne hat, wenn man weiß, dass man da jetzt gleich runter muss, darf
und will. Ja, und wir hören jetzt zum Beispiel, also ganz lustige Geschichte, wir haben jetzt den Funkspruch gehört, ich glaube, es war jetzt, weiß ich nicht genau, von der deutschen Fahrerin oder von irgendeiner anderen Fahrerin, ich will mich das auch nicht so ganz genau nochmal festlegen, beim Riesenzahler, weil ich glaube, es war sogar eine deutsche Fahrerin, wo sie gesagt haben, unten über den letzten Geländeübergang hat der eine Trainer gesagt, braucht die direkte Linie und der andere sagt, bitte nicht die direkte Linie. Also wenn du das natürlich als Funkspruch durchgibst, dann kannst du oben am Start sagen, alles klar, nimmst meine Ski und stellst sie irgendwo ins Internet. Ich fahre jetzt erstmal nicht.
Ja, oder einfach nur geht's raus und fahrt Slalom.
Geht's raus und fahrt Slalom, genau.
Bernd, in diesem Sinne, vielen Dank für deinen Kommentar sowieso. Du bist ja immer noch dabei. Wir drücken den Frauen natürlich die Daumen und für deine Erklärungen zu diesem doch denkwürdigen Slalom der Herren heute. Vielen Dank.
Absolut. Danke, danke.
Es gibt wirklich jetzt schon einige Momente bei diesen Olympischen Winterspielen in Italien, die definitiv hängen bleiben werden. Der Überfavorit Malinin kriegt die Kür beim Eiskunstlauf nicht zu Ende gefahren, enttäuscht vor allen Dingen sich selbst. Und heute haben wir also im Slalom, dieses Bild für die Ewigkeit gesehen, als McGrath in Richtung Wald spaziert, um irgendwie zu verarbeiten, dass er da eingefädelt hat. Da bekomme ich jetzt schon Lust auf das, was da heute an Momenten entsteht, an Geschichte geschrieben wird. Wir gucken mal, was so da ist. Ab 10 Uhr die nordische Kombination, ab 12.10 Uhr gibt es ein ganz wichtiges Eishockeyspiel. Die Männer im Viertelfinal-Playoff-Modus, Deutschland gegen Frankreich. Die deutsche Mannschaft hat ja ein bisschen was wieder gut zu machen, ist noch im Turnier, muss aber jetzt abliefern. 14.30 Uhr die Biathlon-Staffel der Männer. Und um 19 Uhr, da könnte es die nächsten Medaillen für Deutschland regnen. Denn wir gehen in die Bobbahn, Zweier-Bob nach dem ersten Tag, nach den ersten beiden Durchgängen belegen wir tatsächlich die Plätze 1, 2 und 3. Lochner, Friedrich und Amur in bester Position. Morgen entscheidet sich dann, ob wir tatsächlich die 3 Medaillen mitnehmen. Das wäre ja was. Und Curling der Männer. Da gibt's gleich 2 Spiele. Die Curling-Herren haben ja gestern den Olympiasieger, den amtierenden Olympiasieger aus Schweden mit 7-3 geschlagen. Das war schon wieder ein ganz spezielles Spiel mit fantastischen letzten Steinen. Und heute geht's dann gegen Tschechien und die Schweiz. Da schauen wir dann in der nächsten Folge mal ganz genau drauf. Freue ich mich sehr, sehr besonders drauf. Habt ihr vielleicht schon so durchgehört. Wir haben uns einen Experten eingeladen, der uns noch ein bisschen tiefer einführt in dieses besondere Spiel mit den besonderen Steinen. Das war's für heute. Danke an Daniel und Bernd. Bei uns gibt's morgen dann auch wieder die Highlights vom Olympiatag ab 5 Uhr im Olympia-Podcast. Abonniert den gerne, liked und teilt. Alle Entscheidungen, Infos und Livestreams findet ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Und jetzt habt einen schönen Olympiatag.
Der Sportschau-Olympia-Podcast mit Alex Schlüter. Italien.